Ja, wenn wir heute nicht weiterkommen, dann wäre ein mediales Gewitter über uns hereingebrochen und dann hätten wir uns auch selber noch stärker hinterfragen müssen, was haben wir richtig oder was haben wir nicht richtig gemacht.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Mein Name ist Bjarne und an meiner Seite darf ich auch heute wieder unseren Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger begrüßen. Grüße dich, Kumbi.
Grüß dich, Bjarne. Hallo da draußen.
Auch heute wollen wir euch da draußen nicht lange auf die Folter spannen und so schnell wie möglich mit unserem Inhalt beginnen, denn auch heute wartet wieder eine pickepackevolle Folge auf uns und das, obwohl sich das Organigramm des FC Bayern in dieser Woche noch gar nicht verändert hat, Kumbi.
Ja, also diese Aussage von Thomas Tuchel, die sehe ich immer noch kritisch. Klar, es ist unangenehm, wenn personelle Aufregung herrscht beim FC Bayern, aber dass das so vom sportlichen Erfolg ablenkt, wie es Thomas Tuchel, ja, wie er den Eindruck vermitteln wollte, das glaube ich jetzt nicht.
Eines darf ich vorab trotzdem schon mal sagen, es lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben, denn ganz zum Schluss gibt es noch eine sehr persönliche neue Rubrik, da freue ich mich schon sehr drauf, aber das wollen wir zum Schluss besprechen.
Ich freue mich auch drauf, weil ich nicht weiß, um was es geht.
Ja, siehst du, sehr gut. Kann ich dich doch nochmal überraschen. Ich starte direkt mit der Frage rein, Kumbi. In welcher Stadt siehst du dich eigentlich so Ende März, Anfang April? Also wenn du jetzt über den FC Bayern Urlaub buchen müsstest, würdest du dann lieber nach Madrid, Mailand, ins verregnete Manchester, wonach wäre es dir gelegen?
Oh, ganz privat gefragt.
Nein, du weißt ja, was ich meine.
Oder sportlich.
Ja, du weißt ja, worauf ich anspiele.
Also Real Madrid hat jetzt beim Spiel gegen Leipzig nicht ganz so viel gezeigt. Von dem her, ich möchte nicht sagen, Real Madrid wäre ein schlagbarer Gegner für die Bayern, weil die Bayern derzeit eine schlagbare Mannschaft sind. Aber Madrid wäre das wäre auch ein schönes Highlight. Und wenn man da ausscheidet, dann kann man mit erhobenen Hauptes rausgehen.
Bevor wir allerdings zu weit in die Zukunft schauen wollen, wir wollen natürlich gleich nochmal intensiver darüber sprechen, gegen wen es denn gehen kann überhaupt im Viertelfinale, beziehungsweise wie weit es für die Bayern vielleicht dieses Jahr gehen kann. Aber wir wollen doch mal lieber in der Gegenwart erstmal bleiben oder in der Vergangenheit eigentlich besser gesagt und starten deshalb mit unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Die Bayern haben nämlich gegen Lazio Rom gewonnen im Achtelfinal-Rückspiel 3:0 zu Hause. Ein sehr, sehr überzeugender Sieg, womit viele nicht gerechnet hätten. Wie sah es bei dir da aus? Du warst im Stadion, hattest du das Gefühl, als du zur Arena gefahren bist, okay, heute kippen die Jungs das?
Also immer, wenn ich gefragt worden bin, was ich tippe, habe ich 2:0 getippt, weil ich vor allem auf den Heimvorteil gesetzt habe für die Bayern und auch für die Qualität auf dem Papier. Klar, die Situation war schwierig, aber das sind diese Crunch-Time-Momente, wo du dann da sein musst, über die wir ja schon gesprochen haben letzte Woche. Und da muss die intrinsische Motivation da sein und die war da. Also von dem her, ich war jetzt nicht so, dass ich sage, ich sehe heute auf alle Fälle einen Bayern-Sieg, aber so mit einem 2:0 hat man da schon rechnen müssen.
2:0 wäre ja auch das Ergebnis gewesen, was sie gebraucht hätten. 1:0 ging ja das Hinspiel verloren in Rom. Danach waren die Diskussionen groß. Wie gesagt, haben wir letztes Mal schon besprochen, das war so die goldene Woche mit Bochum und Leverkusen noch garniert, wo wirklich alles schief gegangen ist. Kurz danach Thomas Tuchel raus. Und jetzt gestern hatte man schon das Gefühl, besonders auch nach dem Unentschieden in Freiburg am Wochenende davor, es war wie ein Charaktertest. Also es war jetzt okay, wie sehr steht denn auch wirklich diese Mannschaft noch hinter diesem Trainer? Wie sehr ist die Saison noch irgendwie zu retten? Und meiner Meinung nach wurde der Charaktertest bravios, oder weiß ich noch nicht, aber zumindest sehr, sehr stark bewältigt.
Ja, auf alle Fälle. Ich habe auch einen Kommentar auf sport1.de geschrieben. Da war die Überschrift Charaktertest bestanden. Es war schon bemerkenswert, dass jetzt endlich das passiert ist, worauf die Bayern-Bosse ja gewartet haben. Ich habe es besprochen mit diesem Bild, man klatscht auf Sasa und schaut, wo sich die Fische bewegen. Da werde ich hier im Hause schon öfter darauf angesprochen, woher ich diese tolle Metapher habe.
Da haben sich viele bewegt aber
Da haben sich jetzt endlich viele bewegt, weil Freiburg war natürlich, also die erste halbe Stunde, das war ein neuer Tiefpunkt. Ich habe es dir ja gesagt, ich habe jetzt die letzten, glaube ich, 8 Spiele alle live im Stadion gesehen der Bayern. Also Freiburg war ein absoluter Tiefpunkt. Da hat sich noch nicht viel bewegt bei den Fischen, aber jetzt war es eben soweit. Aber es ist natürlich auch diese Champions-League-Atmosphäre und ich habe vor Jahren mal Thomas Müller gefragt, ist es denn wirklich so ein Unterschied, ob du Champions-League spielst, ob du K.O.-Spiel spielst oder ob du eben in der Bundesliga unterwegs bist, und er hat dann relativ offen zugegeben, hat gesagt, naja, so 1-2 Schritte weniger läuft man dann beim Auswärtsspiel in Mainz schon, wenn man weiß, es kommt am Dienstag oder Mittwoch ein Champions-League-Spiel.
Das ist auch einfach irgendwo doch auch menschlich, oder nicht? Also ich habe mir das jetzt auch nochmal die Frage gestellt, wie ist das zu erklären? Also wir wollen ja gleich auch nochmal ganz kurz über Freiburg reden, aber es soll ja heute erstmal über Lazio gehen. Und natürlich sind das zwei Welten gewesen, besonders auch die erste halbe Stunde, wie du ins Spiel reinkommst, mit welcher Kompaktheit, aber auch besonders mit welcher Aggressivität gegen den Ball. Also ich habe da mehrere Szenen gleich am Anfang vor Augen, wo Goretzka eine gute Grätsche macht an der Auslinie, De Ligt total robust ist, also wo du wusstest, hey, die sind da, Sané den Ball gewinnt, ne? Das ist auch immer schon mal ein gutes Zeichen, so nach dem Motto, hey, alle sind da vom Kopf her. Ist es da vielleicht auch irgendwo menschlich, dass man jetzt, nachdem man 11-mal deutscher Meister wurde, sagt, okay, ja, irgendwie gehe ich da vielleicht unterbewusst 5% weniger.
Ja, aber die Diskussion hatten wir ja schon nach dem 4. Titel, ja, und nach dem 5. Titel und nach dem 6. Titel.
Also, aber da war die Konkurrenz auch schwächer, weißt du, was ich meine? Also die letzten 1-2 Jahre hätte der Bayern auch schon den Titel nicht gewinnen müssen. Also, aber da hat die Konkurrenz meiner Meinung nach nicht wie Leverkusen so sehr die Bayern herausgefordert, dass es am Ende dann trotzdem mit diesen 95% ging.
Ja, richtig. Also klar ist es menschlich. Also das kennt auch jeder Hörer und jede Hörerin kennt es. Man ist es nicht jeden Tag auf 100%. Manchmal hat man einfach nur 95%. Aber deswegen ist man beim FC Bayern und deswegen man spielt ja beim FC Bayern, weil man weniger schwache Tage hat als andere normale Fußballer. Von dem her, ich würde jetzt da nicht so eine Ausrede kreieren wollen.
Das Schöne ist, dass ich weiß, dass du eigentlich immer bei 100% bist. Das ist schon mal das Gute. Zumindest lässt es dir nicht anmerken, wenn du nur bei 95 wärst.
Gerade an Podcast-Tagen, ja.
Ja, sehr gut. Ich will mit dir jetzt nochmal auf das Spiel genau sprechen. Was war denn für dich ausschlaggebend für diese gute Leistung der Bayern? Also wie gesagt, wir wollen später auch nochmal über den Spieler des Spiels, aber jetzt erstmal allgemein. Also war es die Champions-League-Atmosphäre? Hattest du das Gefühl, es war auch vielleicht auch ein taktisch anderer Ansatz, den Thomas Tuchel gewählt hat?
Also es ist viel über Struktur gesprochen worden nach dem Freiburg-Spiel und diesmal hat jeder Spieler einfach das getan, für das er da ist. Also Matthijs de Ligt war zweikampfstark, Eric Dier war zweikampfstark, Leon Goretzka hat Löcher gestopft, Alexander Pavlovic war, ich habe zum Kollegen, der neben mir saß, gesagt, fast schon ein Metronom, also wie der dem Spiel doch eine gewisse Struktur verliehen hat und da der Taktgeber war schon beeindruckend. Interessanterweise hatte ich mir gerade bei der Einzelkritik notiert, zu viele Querpässe von Pavlovic und dann hat er einen wunderbaren Vertikalpass gespielt. Es war deswegen gut, weil jeder einfach das getan hat, für das er da war und für wo er seine Stärken hat. Und das war ja das, was in Freiburg nicht passiert ist. Von dem her, wenn jeder sich um sich selber kümmert, ist um jeden gesorgt. Das war so das Geheimnis, finde ich.
Und ich würde noch oben drauf legen, man hatte das Gespür, dass eine Achse auf dem Platz ist. Also ne, die wird ja häufig besungen, diese Achse. Und dann hast du, wie gesagt, Neuer und Kane und Müller, der allerdings nicht immer spielt. Ne? Kane, der nicht immer trifft. So, du hattest diesmal natürlich einen Kane, der einen Doppelpack macht. Du hattest einen Thomas Müller, der, glaube ich, so wild fuchtelnd durch die Gegend gelaufen ist wie schon lange nicht mehr, auch wenn er wirklich immer gestikuliert und irgendwie versucht, Radio Müller zu sein. Aber diesmal ganz besonders. Und du hattest De Ligt in der Innenverteidigung, einen absoluten Anführer da gewesen, der, glaube ich, wirklich jeden Ball aus diesem 16er geschädelt hat, der da irgendwie reingekommen ist. Einmal fast zu Immobile als Vorlage, aber auch wirklich unglückliche Aktion. Aber der, wo du diese Achse komplett hattest und Pavlovic als letzten Teil auf dieser 6, der wie ein Stratege Bälle verteilt hat und am Ende beim ersten wie beim dritten Tor entscheidend beteiligt ist, weil er halt diese Linie überspielt.
Ja, und vor allem ist er halt diszipliniert und bleibt auf seiner Position. Das ist ja auch der Vorwurf, den man Joshua Kimmich immer macht, wenn er auf der 6 spielt, dass er nicht diszipliniert genug ist, das wirklich zu tun, für das er da ist. Und Alexander Pavlovic ist ein, auch seiner Jugend geschuldet. Auf der einen Seite ist er, ja, nicht nervös. Ich habe ihn gefragt, wie kann das sein, dass du nicht nervös bist? Er hat gesagt, er ist nie nervös oder nie allzu sehr nervös. Und des Weiteren ist er eben diszipliniert genug, ganz genau zu wissen, was seine Aufgabe ist. Und er versucht dann keine Wunderdinge. Dann lieber nochmal einen Querpass und dann den richtigen Vertikalpass. Also der hat das richtige Maß gefunden mittlerweile. Das ist schon beeindruckend.
Wo wir jetzt schon bei den Spielern sind, würde ich einfach mal sagen, hören wir uns mal die zweite Rubrik an, denn da haben wir auch noch ein bisschen was zu besprechen.
Der Spieler des Spiels.
Ja, Spieler des Spiels. Wer will anfangen? Wer soll anfangen? Fang du mal an, sag okay. Du mal, wer war dein Spieler des Spiels?
Mein Spieler des Spiels, jetzt werden natürlich wahrscheinlich viele sagen, ach gut, das ist jetzt nicht allzu schwer, aber war Thomas Müller.
Oh, das ist ja nicht allzu schwer.
Ich kann es dir sagen, warum. Pass auf. Also natürlich spielt ein Tor damit rein, klar. Allerdings hätte man dann auch Harry Kane nehmen können. Der hat nämlich gleich zweimal getroffen. Also wäre er wahrscheinlich...
Thomas Müller war todesmutig, als er da seinen Kopf
reingehalten hat. Ich wollte gerade sagen, reingeschädelt hat, wie gesagt, auch Matthijs de Ligt. Was sagt der Thomas Müller danach? Man weiß nicht, ob das mal menschliche Züge hat, wenn der da mal irgendwie einen Huf raushaut. Dieser Oberschenkel, der wurde schon häufiger benannt.
Ja, ich finde ja Matthijs de Ligt Waden immer ganz großartig. Ah. Also wenn der Stutzen runterrutscht und so weiter, das, ich glaube, viele Frauen schauen da sehnsüchtig drauf.
Da kannst du von ausgehen. Da kannst du von
Boah, die Waden und die Oberschenkel, das ist ja...
Jetzt ist von einem anderen Stern.
Ist von einem niederländischen Stern.
Also natürlich macht er das Tor. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist dazu noch an beiden Treffern dazu beteiligt, weil er diesen cleveren Thomas-Müller-Laufweg macht. Vom ersten, ne, wo er in die Tiefe läuft, in den 16er, wo du teilweise immer das, was Bayern vorgeworfen wird, rund um 16er spielst du wie beim Handball und dann schießt mal einer drauf, aber im 16er passiert gar nichts. Aber er war da, Pavlović spielt diesen Ball und wie du ihn da im Rückwärtslaufen eigentlich wieder in den Rückraum dieses Strafraums köpfst. Also das würde ich mal sagen, das schaffen viele unbewusst, also wollen eigentlich ganz woanders hin und dann kommt er dahin, aber ja, das sah absolut bewusst aus.
Ja, das Interessante ist, dass er nach dem Spiel im Interview gesagt hat, ja, also wenn ich dann schon hinlaufe und den Ball da reinköpfe, dann ist meine Sache erledigt. Also dann werde ich schon sauer, wenn dann die Leute in der Mitte nicht das tun, was man eigentlich von ihnen erwartet. Also er hat einfach auch diesen Anspruch auch an die anderen und das formuliert er auch. Er ist jetzt keiner, der in sich hineindenkt und da vor sich hinläuft und sich denkt, ich gebe 100%, sondern er ist schon auch dazu da, andere Leute von eben diesen angesprochenen 95% auf die 100% zu bringen. Deswegen ist er ganz wichtig und deswegen ist er aber trotzdem nicht mein Spieler des Spiels.
Du kommst sofort drauf, lass mich noch einen Satz dazu gesagt haben, wie du es eben meintest, das ist für mich mein letztes, größtes Argument, neben Vorlagen und Tor und so weiter, dass er das ausgestrahlt hat, schon davor, ne, in seinem berühmt-berüchtigten Newsletter, aber auch du hast ihn wieder angesehen, das heißt, Jürgen Klopp hat das mal in der Doku ganz gut beschrieben, rund um ein Spiel, wenn du der Gegner von Thomas Müller bist, siehst du den Hass in seinen Augen. Weißt du siehst, dieser Mann hasst gerade alles, was nicht mit dem FC Bayern hier zu diesem Stadion gefahren ist.
Ich erinnere mich.
Ne? Und das hast du ihm komplett angesehen. Du hast ihm angesehen, pass mal auf, auch nach Lazio weiß ich, dass du ihn das, glaube ich, sogar damals gefragt hattest, wo die in Unterzahl gespielt haben, die halbe Stunde, wo er noch in den Katakomben, wo es wirklich schlecht läuft, sagt, ob die sich damit einen Gefallen getan haben, jetzt hier eine halbe Stunde lang das 1-0 zu verwalten, weiß ich nicht. Und da habe ich schon ihm angesehen, alles klar, der will es nochmal richtig wissen.
Genau, er hat sich gewundert über Lazio, warum die in Rom nicht noch aufs 2-0 gehen. Also, aber was ich noch sagen wollte, ich erinnere mich, weil du Hass angesprochen hast, also Hass hat Jürgen Klopp meines Erachtens das falsche Wort genutzt, aber vor vielen Jahren, da waren die Bayern, glaube ich, dreimal hintereinander Meister und dann kam schon die Diskussion auf Langeweile in der Liga und dann hat Thomas Müller auf der Pressekonferenz gesagt, Freunde, ich bin Angestellter des FC Bayern, ich bin Fan des FC Bayern, meine Aufgabe ist es, alles für den FC Bayern zu geben, was wollt ihr eigentlich? Ich bin doch nicht für die Spannung in der Liga zuständig, ja. Ich bin dazu zuständig, dass es eben langweilig wird, weil der FC Bayern Meister wird. Also diese Einstellung ist schon grandios. Er ist deswegen nicht mein Spieler des Spiels, weil... Das ist normal bei Thomas Müller. Das muss man jetzt nicht herausstreichen, finde ich.
Okay, ja gut. Ich finde, zumindest im letzten Satz dazu, weil dann will ich jetzt langsam auch mal auf deinen Spieler des Spiels hören. Ich finde, man hat das aber die letzten Monate, natürlich dadurch, dass er auch vermehrt auf der Bank war, hatte er nicht immer die Chance, das A so zu zeigen. Hat es auch nicht immer so gezeigt, wenn er auf dem Platz war. Also es war für mich dann, ich weiß, was du meinst mit dieser Karriere und die Spieler, die er schon alle wirklich auf mindestens auf dem Level gespielt hat. Ja, es ist nichts Neues, aber es war wieder wie so eine kleine Erweckung dieser Wichtigkeit des Thomas Müllers.
Ja, und es ist interessant, dass er immer wieder aus so Senken rauskommt. Also das ist ja wirklich bemerkenswert, dass er bekommt einen Nackenschlag von verschiedenen Trainern. Er hat ja auch unter Niko Kovac nicht immer gespielt und so weiter. Und auch unter Carlo Ancelotti gab es Diskussionen um ihn. Und immer wieder kommt er zurück. Immer wieder Hase und Igel. Da, wo der Hase hinläuft, da ist der Igel Thomas Müller schon da.
So, jetzt aber.
Jetzt mein Spieler des Spiels. Alexander Pavlović. Und zwar, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, diese Unbekümmertheit, diese Lockerheit. Ich meine, Champions League, Achtelfinale, es ist ein Riesendruck drauf. Wir sprechen alle davon, brechen die Bayern jetzt unter diesem Druck zusammen. All dieses Theater drumherum und dann spielt der eine Nummer runter, wo ich sage, Hut ab. So diese Lässigkeit, diese Entspanntheit, wenn er dann auch sagt, er ist nicht nervös. Und nachher im Interview, also das muss ich sagen, da muss er sich noch verbessern. Er gibt immer so kurze Antworten.
Ich wollte gerade sagen, da ist nichts zum Schneiden. Also ich musste die Interviews schneiden danach. Wir hören einfach direkt mal ganz kurz in den O-Ton rein. Wir haben nicht was da. Eine ganz witzige Anekdote, wie er sich mit dir zusammen im Interview über Leon Goretzka und den Körperbau geäußert hat.
Ja, also im Körperlichen will ich mich noch ein bisschen verbessern, ein bisschen mehr Stabilität bekommen und defensiv noch ein bisschen mehr.
Also Fitnesstraining mit Leon Goretzka?
Ja, genau.
Ist der so körperlich dein Vorbild?
Ja, also der ist schon Maschine. Muss jetzt nicht so genau so wie er sein, aber schon ein bisschen noch.
So, und das ist doch großartig, diese Unbekümmertheit, und das ist halt noch ein Lausbub, wie man in Bayern sagt. Also es ist echt ja charmant, wie er auftritt. Wo er nicht aus der Deckung kommen wollte, ist die Frage, für welche Nationalmannschaft spielt er jetzt dann? Für Serbien oder für Deutschland?
Lass uns das gleich nochmal ganz kurz vertiefen. Ja. Lass uns nochmal ganz kurz, warum das denn, also du hast es schon gesagt, Spieler des Spiels. Ich fand aber, er brauchte auch ein bisschen, um reinzukommen. Also ich fand, er war jetzt nicht ab Minute 1 total präsent im Mittelfeld.
Ja, aber die paar Minuten darfst du ihm schon geben.
Natürlich, für das Alter nochmal. Also wenn ich da in dem Alter gespielt hätte, ich glaube, mich hätten sie nach der Champions League mich abtransportieren können.
Ja, beim Einlaufen hätten sie schon meine Hose wechseln müssen.
Ja, genau, ich wäre da ohne Hose aufgelaufen. Und das direkt dann,
von lauter Nervosität die Hose vergessen. Du hast ja auch schon Fußball.
Ja, also deswegen, aber da sage ich, hey, das gestehe ich ihm absolut zu. Ich fand aber, wie du es richtig angesprochen hast, mit welcher Ruhe im eigenen Ballbesitz er dann. Und wie gesagt, Lazio ist ja, ich fand am Anfang waren sie noch relativ forsch draufgegangen.
Ja, ich dachte dann, auch, Moment, das ist doch keine italienische Mannschaft.
Also, es steht da irgendwie, ist Sarri in Raum geblieben? Oder
eine italienische Mannschaft, die 1-0 vorne ist in der Zusammenzählung, in der Addition.
Das haben die sich nach 10 Minuten dann auch gedacht, haben gesagt, warte mal, was machen wir hier eigentlich? Dafür sind wir die Falschen und sind dann immer tiefer. Und da fand ich diese Ruhe auszustrahlen, wie gesagt, und besonders nicht nur Bälle, wie du es am Anfang beschrieben hast, irgendwie nach rechts und links so, ne, irgendwie wegzuverteilen, sondern halt wirklich eine Idee zu kreieren. Ja. Und das hat er am Ende super gemacht und ist dadurch am ersten und dritten Tor, wie gesagt, mitentscheidend.
Also du gehst mit, dass er auch ein Spieler des Spiels ist.
Ich glaube, wir beide, unsere Protagonisten, können sich den ersten Platz mal teilen.
Richtig. Und die deutsche Presseagentur, der Kollege, der muss immer zwei beste Spieler kennen.
Siehst du?
Von dem her
haben wir es ja perfekt gemacht. Sehr
passt
gut.
Wunderbar.
Lass uns nochmal auf die Personalie Tuchel gehen. So, jetzt war ja im Vorfeld viel zu hören. Viele wilde Thesen auch, irgendwie, dass er vielleicht sogar noch kurzfristig entlassen wird nach dem Spiel in Freiburg, vor dem Spiel jetzt gegen Lazio Rom, dass man vielleicht sogar das Spiel mit ihm gewinnen sollte gegen Lazio und ihn dann entlassen sollte, um halt mit einem anderen Trainer noch eine Chance auf ein Viertelfinale. Also wirklich vieles, was im Raum
steht. Dahinter steckt der Gedanke, dass es ja nicht besser wird.
Ganz genau.
Dass jetzt der Zenit ist, den man noch mit Thomas Tuchel erreichen kann.
An dich, deswegen gebe ich die Frage einfach mal weiter. Wäre das überhaupt möglich gewesen, dass man sagt, der gewinnt jetzt das Spiel gegen Lazio? Und dann entlässt man ihn, weil man sagt, okay, hey, jetzt sehen wir vielleicht wirklich noch Chancen. Wir sind unter den letzten 8. Dieses Jahr sind, Real Madrid hast du eben schon angesprochen, so viele Mannschaften nicht auf dem absoluten Zenit wirken, zumindest teilweise so, wenn Real trotzdem eine gute Saison spielt. Dass man sagt, okay, jetzt mit dem neuen Trainer nochmal alles auf diesen Titel.
Also anständig und familiär und fair wäre das jetzt nicht gewesen. Und Jan-Christian Dresen hat es bei seiner Vorstellung damals im Mai 2023 gesagt, er möchte diesen Verein wieder familiärer führen. Er hat es vor allem nach innen mit den normalen, in Anführungszeichen, Mitarbeitern gemeint, aber das gilt natürlich auch nach außen. Also eigentlich kannst du das vom Anstand her nicht machen, dass du einen in dem Moment erfolgreichen Trainer, weil du musst ja auch immer, in der Schule hat man immer gesagt, der aktuelle Leistungsstand. Und der aktuelle Leistungsstand war nun mal das 3-0 gegen Lazio. Und da kannst du einen Trainer eigentlich nicht entlassen. Aber ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, mit Thomas Tuchel wird es nichts mehr. Wir brauchen neuen Schwung, um dann nochmal größere Aufgaben bewältigen zu können. Aber lass Bayern gegen den möglichen Gegner, den machbaren Gegner antreten, dann stehen sie plötzlich im Halbfinale.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja schon am Ende gut, bislang jetzt in dieser Woche sind Paris Saint-Germain, Manchester City und Real Madrid noch weitergekommen. Das sind alles relativ klangvolle Namen, wo ich auch behaupten würde, City und Real sind wahrscheinlich immer noch die großen beiden Favoriten auf diesen Titel. Ja. Jetzt, wenn wir aber in die nächste Woche schauen, wer da noch alles weiterkommen kann, da ist es Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven.
Machbar für den FC Bayern.
So, dann ist es Neapel gegen Barcelona, auch beide. Neapel letzte Saison, da hätte ich mich mit schwer getan mit der Prognose. Neapel diese Saison und das angeschlagene Barcelona, auch da hast du definitiv Chancen weiterzukommen. Dann hast du noch...
Hast du schon Eindhoven genannt?
Ja, gegen Borussia Dortmund spielen die. Das ist...
Ja, eben meine ich ja. Also ich hab das jetzt so verstanden, als würdest du schon sagen, dass Dortmund weiter ist.
Nein, genau. Aber das ist ja möglich zumindest, sagen wir mal so. Inter Atletico. Gut, das sind zwei eklige Teams, aber auch da hast du Chancen. Für mich ist eigentlich zumindest der größte, vielleicht Geheimfavorit ist auch noch dabei, Arsenal. Die müssen allerdings einen Rückstand umbiegen, haben gegen Porto verloren, 1-0 auswärts. Aber da sehe ich vielleicht noch so eine sehr, sehr spielstarke junge Truppe mit unglaublich viel Speed. Aber wenn man das vielleicht als einzigen Kritikpunkt der Bayern sagen wollen würde, ist es, du merkst, dass über außen in der Konstellation Kimmich, Guerrero einfach Speed verloren geht.
Ne?
Ich
auf alle Fälle.
Überhaupt gar nicht Kimmich wieder, also er hat solide, wirklich in Ordnung gemacht. Ich will jetzt überhaupt gar kein Bashing betreiben.
Er hat von mir die Note 2,5 bekommen, aber ich habe auch reingeschrieben, so im Speed-Duell hat er natürlich seine Nachteile. Ja. Weil da ist er natürlich auch entwöhnt davon, jahrelang auf der 6 zu spielen und dann plötzlich sollst du wieder der rechte Flügelflitzer sein. Also ein Philipp Lahm ist er da auf der Position nicht. Aber es war solide, es war alles in Ordnung. Bei Rafa Guerrero habe ich mich immer ein bisschen geärgert. Der ist immer so gut durchgebrochen und dann kam dieser letzte Ball nicht, wo ich mir dachte, Junge, ja, nimm doch den Kopf hoch oder donner ihn einfach mal rein. Ja. Das hat er dann, glaube ich, sogar versucht. Ja. Aber ohne Alphonso Davies und auf rechts fehlt so ein bisschen der Part. Früher Benjamin Pavard, das war ja auch keiner.
Kein Sprinter.
War auch kein Sprinter und so weiter. Das war ein seriöser. Also, da war immer so ein Ungleichgewicht in der Mannschaft. Das war immer asymmetrisch, weil der Alphonso Davies ist immer vorgelaufen bis zur gegnerischen Grundlinie und Benjamin Pavard war eher an der eigenen Grundlinie zu finden. Also auf der Außenposition oder auf den Außenpositionen müssen sich die Bayern wirklich was überlegen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, was ist in der Champions League möglich? Wenn sie ihr Potenzial abrufen, wenn jeder wieder das macht, für das er da ist und keiner irgendwelche Spirenzien auf dem im Spielfeld macht, dann kannst du auch ins Halbfinale kommen.
Ja. Wäre damit mit einem Halbfinaleinzug eigentlich, wenn du am Ende nicht Meister wirst, die Saison trotzdem okay?
Ja, also das, was man dann in die Geschichtsbücher einschreibt, war dann okay. Aber diese Saison wird natürlich in Erinnerung bleiben, egal wie es ausgeht, weil die Umstände einfach Wahnsinn sind.
Sie bleibt natürlich hauptsächlich auch, um da nochmal den Bogen wieder zu spannen, wegen Thomas Tuchel in Erinnerung. Und da hat Herbert Hainer sich nach dem Spiel geäußert und sagen wir mal, sich ein bisschen locken lassen. Wir wollen da einfach mal reinhören.
Ja, das tut uns natürlich allen gut, weil wir wussten ja, wenn wir heute nicht weiterkommen, dann wäre ein mediales Gewitter über uns hereingebrochen und dann hätten wir uns auch selber noch stärker hinterfragen müssen, was haben wir richtig oder was haben wir nicht richtig gemacht. Aber die Mannschaft hat es heute gezeigt, zu was sie in der Lage ist. Und wie gesagt, das tut uns gut. Jetzt sind wir in der nächsten Runde. Jetzt müssen wir gucken, wer als nächster Gegner kommt. Und jetzt konzentrieren wir uns auf Mainz. Und auch in der Bundesliga ist noch einiges machbar.
Wie haben Sie die Trainerdiskussion wahrgenommen? Sie haben gerade gesagt, Sie hätten sich bei einem Aus auch selbst noch mal hinterfragen müssen.
Naja, ich habe ja schon vor Tagen gesagt, der Thomas Tuchel ist ein hervorragender Trainer und er ist unser Trainer bis zum Saisonende und das ändere ich auch nicht, weil er sehr, sehr viele Dinge gut macht. Aber natürlich, wenn wir heute ausgeschieden wären, wäre die Saison für uns mehr als unglücklich gewesen. Im Pokal aus, in der Meisterschaft 10 Punkte hinter Leverkusen und dann auch in der Champions League aus. Das ist nicht, was der FC Bayern München sich wünscht und was unser Anspruch ist. Aber wie gesagt, heute hat die Mannschaft gezeigt, zu was sie in der Lage ist und das wünschen wir uns auch.
So, da sprach der ehemalige CEO von Adidas. Das ist natürlich schon, da muss man zwischen den Zeilen lesen. Also wenn er sagt, wir müssten dann unsere eigenen Entscheidungen hinterfragen, heißt im Grunde nichts anderes. Ja, wenn wir heute ausgeschieden wären, dann hätten wir den Trainer entlassen. Ja. Das war relativ deutlich, auch wenn er es nicht so gesagt hat. Fand ich schon bemerkenswert, dass er sich da so hat locken lassen. Aber er ist halt auch keiner, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält.
Was ja an sich erstmal positiv ist. Ne? Aber trotzdem, weißt du,
ich
fasst
lobe
du dich danach?
Alle Menschen, die in diesem Business sind, die ehrlich sind in der Öffentlichkeit, lobe ich immer. Auch Thomas Tuchel.
Ja, du schaffst es ja auch häufig, diese Ehrlichkeit aus Menschen rauszuholen. Wir wollen uns später noch ein Interview mit dir auch und Thomas Tuchel anhören aus dem Freiburg-Spiel. Auch da war es interessant, wie ihr beide damit zueinander gefunden habt. Aber lass uns doch kurz bei Herbert Hainer bleiben. Diese Ehrlichkeit natürlich zu 100%. Und es ist ja auch nichts Verkehrtes daran, was er sagt. Also natürlich hättest du dir danach Gedanken machen müssen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, also was hätte das denn geändert? Wenn du jetzt rausgeflogen wärst und bist 10 Punkte hinter Leverkusen, also die Meisterschaft ist sowieso nicht futsch, aber sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Dann hast du noch 2 Monate. In die Champions League kommst du eh. Also daran wird sich nichts verändern in der Bundesliga.
Sicher?
Ja gut, wollen wir jetzt nicht, wenn der BVB und Leipzig vielleicht noch einen Riesenrun irgendwie machen und Bayern stürzt komplett ein. Aber das heißt, du hättest jetzt einfach nur für Unruhe gesorgt und wen hättest du gehabt? Also du hättest ja auch keine Alternative.
Klar, also es wäre eine Wahl zwischen schlecht und sehr schlecht gewesen. Also, und es findet sich für beides Argumente. Ich hätte dann Thomas Tuchel auch nicht mehr entlassen. Und ich glaube, Max Eberl ist im Hintergrund einer, der sich da auch schon dagegen stemmt. Und das merkt man auch, wie er öffentlich Thomas Tuchel unterstützt, sowohl nach dem Freiburg-Spiel, wo er gesagt hat, ich war bei der Mannschaftssitzung dabei, das war alles war alles super. Und nach dem Spiel gegen Lazio hat er es auch gesagt, ich war bei der Mannschaftssitzung dabei, Thomas hat die Truppe toll eingestellt. Wenn er das öffentlich sagt, teilweise auch von selbst heraus, dann merkt man, dass Max Eberl die Zeichen der Zeit erkannt hat und ganz genau weiß, also Freunde, lasst uns nicht nochmal diese Trainerdiskussion aufmachen. Die kommt eh von außen. Wenn wir sie jetzt innen drin, innerhalb des Vereins auch noch aufgreifen, dann wird es wirklich wild.
Auch da haben wir einen O-Ton vorliegen, deswegen lass uns doch mal rein. Und Max Eberl erklärt da so ein bisschen, wie er ja auch in seiner Laufbahn mit Trainern umgegangen ist.
Was wir reden und wie wir reden, das ist klar, bleibt natürlich bei uns, aber dass ich jetzt das, was ich gesagt habe, natürlich jetzt komme und ich versuche Dinge zu unterstützen, zu helfen, wo ich helfen kann, so viel kann ich nicht, aber man kann reden, man kann den einen oder anderen mal zur Seite nehmen, man kann dem Trainer den Rücken stärken, das, was ich tun kann, das hat, glaube ich, meine Vita auch in meinem Leben immer gezeigt, ich halte sehr lange an Trainern fest, jetzt muss ich nicht festhalten, weil er ist sowieso da, aber das ist das, was ich einfach gerne mache, über Fußball sprechen, die kleineren Gespräche, die machen es manchmal aus.
Jetzt ist ja ungefähr eine Woche rum, seitdem Max Eberl wirklich komplett offiziell nicht nur vorgestellt wurde, sondern auch offiziell seinen ersten Arbeitstag überhaupt hatte. Wie schätzt du ihn ein? Also ich hatte jetzt das Gefühl, du hast es eben schon angesprochen, nach dem Freiburg- und Lazio-Spiel, beziehungsweise nach der PK war uns beiden ja schon klar, das ist ein Vollprofi. Ne? Also der strahlt eine Ruhe aus, ein gewisses Selbstbewusstsein, was du bei Bayern München auch brauchst, aber auch trotzdem eine Unaufgeregtheit. Und das fand ich jetzt schon wieder genau in dem O-Ton, den wir uns auch eben angehört haben. Er stellt sich so vor den Trainer, ohne jetzt zu sagen, Thomas Tuchel ist der einzig Wahre, ne? Und alles mit ihm, weil die Entscheidung ist ja gefallen, das weiß er, da hat er auch nichts damit zu tun. Aber er sagt, hey Leute, ich bin jemand, ich arbeite lange mit Trainern zusammen, weil ich glaube, dass das mein Erfolgsrezept ist. Und bringt mit diesem Einsatz eigentlich die komplette Dynamik aus diesem Thema raus.
Ja, wobei das ist natürlich auch ein bisschen so ein Taschenspielertrick, weil in Gladbach an einem Trainer länger festzuhalten, ist natürlich leichter als in München an einem Trainer festzuhalten, weil die Ansprüche in Gladbach nicht ganz so hoch sind wie in München. Aber du hast vollkommen recht, er macht es kommunikativ schon sehr, sehr richtig. Er hilft da Thomas Tuchel schon sehr. Jetzt sind wir alle bei diesen Gesprächen, die er führt, nicht dabei. Und das sagt er ja auch selber. Was ich intern bespreche, das bleibt intern, naja, natürlich. Aber man merkt schon, er hat eine Agenda. Er weiß, wo es lang geht und er weiß, wo er hin will. Und er weiß ganz genau, was die Mannschaft und was der Verein jetzt braucht, nämlich keine Trainerdiskussion. Und ich glaube, da hat er halt viele Spieler auch mit reingenommen, wenn man Joshua Kimmich hört, wie der nach dem Spiel gegen Lazio auch über Thomas Tuchel gesprochen hat. Da merkt man schon, jetzt werden die Reihen geschlossen. Jetzt geht es darum, Sport, 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 Sport. Das soll jetzt die Linie sein, wie man durch die Saison kommt. Und halte ich für den richtigen Weg, weil, wie gesagt, von außen kommt so viel ohnehin rein, da muss man nicht auch noch intern zündeln.
Kumbi, wie du heute die Überleitung zu unseren O-Tönen schaffst, also es ist wirklich bemerkenswert. Man könnte meinen, den Podcast, den könntest du auch nachts um 3 aufzeichnen. Also das ist ja wirklich unglaublich.
Ja, also zum Beispiel nach so Champions League-Reisen, wo man sehr spät ins Bett kommt, könnten wir auch gerne Podcasts machen.
Machen wir, aus dem Flieger sonst.
Aus dem Flieger, ja, kein Problem.
Nimmst du mir jetzt einfach was auf, schneiden wir das zusammen. Du hast es natürlich schon richtig angesprochen, auch das wollen wir uns nochmal ganz kurz anhören. Ich will danach noch eine kurze Frage zu Eberl stellen. Jetzt mache ich zuerst, danach holen wir uns den O-Ton.
Gut, erst Max Eberl.
Wie sind denn so deine, was hörst du aus dem Verein, wie kommt Eberl an, beziehungsweise was stößt er vielleicht auch schon für Themen an? Wie sind so seine ersten Tage? Ich finde, ich finde ihn manchmal schwer einzuordnen, ne? Weil du sagst es gerade richtig, diesen Taschenspielertrick, er weiß halt ganz genau, wie er vor den Medien was sagen muss, aber ich habe das Gefühl, der ist intern ein viel härterer Hund, als er es jemals nach außen zeigen würde.
Ja, also er ist intern deutlich zielstrebiger, als er das manchmal nach außen hinzugeben möchte. Aber er ist absolut seriös und man weiß, woran man bei ihm ist. Und er ist jemand, der nah an der Mannschaft ist. Diesen Anspruch hat er. Und jetzt ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, weil deswegen sitzt er auch auf der Tribüne, denke ich, weil er will jetzt natürlich nicht allzu sehr da in der Mannschaft rumbohren, ganz offensichtlich für alle. Aber er führt im Hintergrund viele Gespräche mit all diesen Protagonisten, die alle ihre Wichtigkeit haben. Und da hört man bisher nur Positives. Also die Zeit, dass er viel falsch machen konnte, ist natürlich noch nicht da. Aber er ist eben authentisch und das ist in dem Geschäft auf alle Fälle ein Wert, auf den viele Leute Wert legen.
Du hast es eben schon angesprochen, er hat Gespräche geführt, er wird auch in die Mannschaft reingehorcht haben. Okay, wie sehr glaubt ihr an Thomas Tuchel noch? Jetzt die Überleitung sozusagen zu dem Kimmich-O-Ton, den du eben schon angesprochen hast, denn da hat sich Joshua Kimmich, wie ich finde, sehr, sehr deutlich zu geäußert, wie er Thomas Tuchel nach der Entscheidung der Entlassung wahrnimmt.
Was ist denn beim Trainer passiert? Der hat irgendwie erzählt, bei der Motivationsrede hätte er sich irgendwie den Zeh verletzt oder so, weil er irgendwo gegengetreten hat vor dem Spiel?
Ich habe ihn jetzt nicht auf der Behandlungsbank gesehen, also da müssen Sie ihn fragen. Aber
so schlimm war es nicht.
Generell muss man sagen, jetzt auch für einen Trainer ist ja die Situation total ungewöhnlich und dafür macht er das wirklich herausragend. Ja, also wie motiviert er noch ist, auch für uns als Mannschaft, was er dann... Eine neue Situation. Trotzdem muss man sagen, gerade jetzt auch vor dem Spiel, aber auch vor dem Spiel gegen Freiburg, das ganze Trainerteam ist schon noch hochmotiviert. Man könnte das ja auch an deren Stelle anders angehen und sagen, jetzt ist es uns scheißegal, aber das muss man schon sagen, das machen die wirklich top.
So, das finde ich, Kumbi, schon ein starkes Statement. Also, ne? Wenn
gerade,
das so
gerade
sagt.
Gerade von dem Mann, dem man ja nachsagt, er hätte ein schwieriges Verhältnis zu Thomas Tuchel.
Ja, ne, so scheiden sich auch wieder die Geister. Ich finde allgemein, das habe ich mir auch aufgeschrieben, auf die Vorbereitung dieser Sendung, dass ich lange Zeit das Gefühl hatte, dass auch öffentlich die Situation zwischen Tuchel und der Mannschaft unterkühlt war. Also das ist jetzt nicht, dass das da irgendwie die Fetzen geflogen wären, aber dass du nicht das Gefühl hattest, dass nach Interviews danach sich so viele Spieler gesagt haben, ja, aber der Trainer hat uns gut eingestellt. Weißt
liegt,
du,
aber,
das, was
liegt aber auch an Thomas Tuchel.
Liegt auch an ihm selbst.
Weil er ein Typ ist, der, und das hat er ja selbst gesagt, vor dem Lazio-Spiel, er ist ein schlechter Verlierer. Mhm. Und das hat man in Freiburg gemerkt. Er war persönlich beleidigt von dieser Leistung. Und jetzt sind wir wieder beim Punkt Menschlichkeit. Wenn die Leute mal nur 95% liefern oder wie es in Freiburg war, deutlich ein paar Prozentpunkte weniger, dann musst du als Trainer eigentlich schon spüren, wie du jetzt mit der Mannschaft umzugehen hast. Und das konnte er in dem Falle nicht wirklich umsetzen, finde ich.
Aber anscheinend muss es ihm ja intern ja trotzdem gelingen, weil wie gesagt, nach der Pleite auch gegen Bochum zum Beispiel, stellen sich öffentlich Spieler hin und sagen, das ist unser Ding hier, da hat der Trainer überhaupt nichts mit zu tun. Also es ist unsere Aufgabe, oder zumindest so halb hatte man das Gefühl. Also auch jetzt Kimmich, ne, ein Neuer, der dann irgendwann
also da
ja die Mannschaft mit ins Boot geholt hat. Du kannst mich gleich sehr gerne
verbessern.
Da muss
ich dich korrigieren.
Aber ich finde trotzdem, es wird eine Distanz zwischen beiden Parteien geben, zu 100%, weil sonst wäre nicht die Saison so passiert, wie sie bis jetzt passiert ist. Und sonst müsste er nicht gehen. Und auch ich verstehe absolut, worauf du hinaus willst, dass ich mir auch nach dem Freiburg-Spiel an den Kopf gefasst habe und gesagt, ey, Mann, Herr Tuchel, Sie sind doch so ein cleverer Mann. Wie können Sie hier denn nicht jetzt Ihre Emotionen irgendwie besser im Griff haben und das besser artikulieren? Dass Sie persönlich beleidigt sind, ist das eine, aber das hat die Kamera nicht zu interessieren, auch wenn es für uns schön ist. Ja?
Ja, da sind wir wieder beim Thema Ehrlichkeit. Also mein Gespräch mit Thomas Tuchel nach dem Spiel war ja auch eher von Schwierigkeiten geprägt. Wir hatten keinen guten Einstieg, das kann ich hier sagen. ist aber auch vollkommen okay, weil der Mann war natürlich noch auf 180 und das war nicht das erste Interview an dem Abend. Aber er hätte natürlich schon seine Emotionen da ein bisschen besser verstecken können gegenüber der Mannschaft. Weil, wie gesagt, er wirkte einfach so, ich bin jetzt persönlich beleidigt, die haben Sachen gemacht, die waren nicht abgesprochen. Und die Sachen, die abgesprochen waren, die haben sie nicht umgesetzt. Also er hat da auf die Mannschaft eingedroschen in einer Art und Weise, die beim FC Bayern gefährlich ist. Weil die Kabine bei den Bayern ist einfach eine mächtige Kabine und da gibt es eben Spieler, die einen großen Einfluss haben. Und das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden. Es ist Fakt. Und dann muss man sich eben danach richten.
Jetzt versuche mich nochmal ganz kurz zu korrigieren. Also,
so,
jetzt komm, warte mir mal ab hier.
Du jetzt gesagt hast, die Spieler hätten sich hinter Thomas Tuchel gestellt nach dem Bochum-Spiel. Fakt ist, da hat sich gar keiner hingestellt. Nach dem Spiel in Bochum hat der Trainer gesprochen und der CEO Jan-Christian Dresen. Nach dem Lazio-Spiel, also dem Hinspiel, da hat Thomas Müller gesagt, ja, die Trainerfrage ist für uns Spieler nichts. Ist auch kein echtes Bekenntnis.
Ja, das stimmt.
Nicht so ein Bekenntnis, wie wir jetzt von Joshua Kimmich gehört haben. Mhm. Und nach dem Spiel in Freiburg hat auch kein Spieler gesprochen. Außer Mathis Thiel bei den französischen TV-Kollegen und Jamal Musiala in einem schnellen Interview bei den Kollegen von The Zone.
Ja.
Also diese Treueschwüre, wie wir jetzt von Treuschwur, falsches Wort. Diese wirklich positiven
Bekenntnisse
ja. zu Thomas Tuchel, die hören wir erst jetzt nach dem Lazio-Rückspiel.
Weil es ja positiv war, ne? Das Ergebnis.
Ja, also so viele Leute, wie nach dem Spiel mit uns Reportern sprechen wollten, das kam jetzt nicht allzu oft vor. Ich habe, sagen wir es mal so, ich habe in der Saison schon mehr Spiele erlebt, wo kein Spieler sprechen wollte, als dann Leute gesprochen haben jetzt gegen Lazio. Da hatte jeder eine Botschaft.
Lass uns bei dem Punkt nochmal ganz kurz bleiben, weil ich ihn interessant finde und weil du ihn auch deutlich besser bewerten kannst als ich. ich komme ja aus dem Norden, das weiß jetzt mittlerweile jeder. Und da ist es wirklich gang und gäbe bei den Vereinen, die natürlich eine ganz andere Strahlkraft haben. Aber dass ich nach, egal wie das Spiel gelaufen ist, also mindestens zwei Spieler bekommst du. Wenn es positiv gelaufen ist, genau da ist das Gefühl wie gegen Lazio, dann kommen sie eigentlich alle raus und sagen so, komm, stellt mir doch Fragen. Aber selbst nach Niederlagen sagst du mindestens zwei, eigentlich drei, vier, ist gar kein Problem. Bayern München ist ein Weltklub, so, wo natürlich manche Dinge anders funktionieren und wo natürlich auch Aussagen von Spielern eine ganz andere Botschaft nach draußen generieren, als es jetzt bei anderen Vereinen der Fall ist. Und trotzdem muss ich sagen, wundere ich mich unglaublich darüber, wie häufig das passiert, dass du wirklich maximal Thomas Müller hast, der irgendetwas dazu sagt. Und ich sage, also das geht, also für mich ist das ein Unding. Für mich ist es etwas, du spielst dort und du hast dich danach auch zu stellen. Jetzt nicht alle 11 Spieler und vielleicht auch nicht alle, die total jung sind, wie ein Tell und neu in die Mannschaft kommen und die vielleicht noch Sprachprobleme haben, wie Kim am Anfang. Natürlich nicht. Aber ein Kimmich, ein Goretzka, ein Manuel Neuer ist für mich eigentlich das Selbstverständnis, du musst dich nach gefühlt fast jedem Spiel stellen und nicht nur dann, wenn du 3-0 gegen Lazio gewonnen hast.
Also ich hätte schon den Anspruch, dass ein Führungsspieler muss nicht immer der Kapitän sein und der Trainer muss ja sowieso sprechen.
Klar.
Auf der Pressekonferenz, aber ein Spieler sollte es dann schon immer sein. Jetzt gibt es natürlich die Argumentation, ja, die müssen ja so viele TV-Interviews geben, auch bei uns, bei Sport1, je nachdem, welcher Wettbewerb es ist. Mhm. Die können nicht dann auch noch in die Mixzone gehen und dann Online- und Print-Kollegen auch noch Interviews geben. Finde ich schon. Also 3-4 Fragen müssen drin sein, gerade wenn es kritisch wird, weil das ist ja immer der Punkt, dann heißt es ja, der Experte, der Didi Hamann und der Mario Basler und der Lothar Matthäus und der Peter Neururer, was die schon wieder gesagt haben über den FC Bayern, ist eine Frechheit. Ja, aber die ganzen Experten, die haben ja deswegen nur so viel Raum, weil die Protagonisten selber nicht gesprochen haben. Ja. Und wenn ich selber als Führungsspieler oder als Trainer in die Offensive gehe und sage, so, das ist meine Meinung, das erkläre ich jetzt mal, warum das so und so und so gelaufen ist und welche Gedanken wir uns gemacht haben, dann hast du auch so ein bisschen den medialen Spin. Dann weißt du am nächsten Tag, was in der Zeitung oder auf irgendwelchen Online-Seiten wie sport1.de stehen wird. So, dann kannst du den Diskurs ein bisschen beeinflussen. Aber wenn du nichts sagst, dann bleibt übrig, die sind einfach abgehauen, keiner wollte was sagen, die sind beleidigt und sitzen jetzt im Bus. Und das ist ein Eindruck, den ich mir nicht vorwerfen lassen würde, wenn ich Spieler von Bayern München wäre.
Der für mich auch irgendwie nicht zum Selbstverständnis des FC Bayern München passt. Weißt du, was ich meine? Also du hast es eben angesprochen, den Diskurs eigentlich selber bestimmen. Natürlich Münchner Medienlandschaft und was hier los ist, wenn die 2-3 Spiele verlieren, ja, da kannst du den Diskurs nicht mehr komplett alleine bestimmen, das ist mir schon klar. Ne, das ist nach Siegen deutlich einfacher. Aber da ist für mich halt Thomas Müller so die letzte Instanz, der das noch verkörpert, wie ich es dir vorhin auch gesagt habe, schon nach dem Lazio-Spiel, sich dahinzustellen und jetzt nicht alle Leute schreiben zu lassen und diskutieren zu lassen und die fliegen sowieso raus und zu sagen, ob das so clever war von Lazio, mal gucken. Und dass ich sehe das sonst woanders nicht. In Frankfurt genau, wo er sich damals auch gestellt hat.
Nach dem 1-5, da habe ich Thomas Müller genau das gefragt, da habe ich gesagt, du hast mit allen 5 Gegentoren nichts zu tun, trotzdem stehst du hier, das nervt doch. Ja, gehört ja zum Job dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es gehört doch auch zum Job der anderen, was zu sagen. Und dann sagt er, nee, also hier die 19-Jährigen hinzustellen, das wäre ja gefährlich und die werden dann aufs Glatteis geführt. Er hat aber natürlich dann ein bisschen versteckt, dass ein Manuel Neuer und ein Josua Kimmich und ein Leon Goretzka an dem Tag auch nicht gesprochen haben. Um das Thema Diskurs nochmal aufzugreifen. Und da sind wir beim Thema Max Eberl wieder. Kleine Anekdote, ich saß, wann war das? Ich glaube 2018 oder so, saß ich zum ersten Mal im Doppelpass in der Runde. Mhm. Max Eberl war zu Gast. Und ich habe damals zu Max Eberl gesagt, als Sportdirektor oder Sportvorstand oder Geschäftsführer muss man doch auch mal froh sein, dass man eine kritische Frage gestellt bekommt, um eben seine Sicht der Dinge herausstellen zu können. Mhm. Dann hat Max Eberl eine ganz kluge Sache gesagt und hat gesagt, sein erster Doppelpassbesuch, den hat er absolviert, als es in Gladbach richtig schlecht lief. Mhm. Und er war nervös und er hat nicht gezittert, aber er hatte Respekt vor dieser Aufgabe. Und als er dann rausgegangen ist aus der Sendung, war er richtig froh und erleichtert, weil endlich sind ihm mal kritische Fragen gestellt worden, die er aufgreifen konnte und dann erklären konnte, warum er Ding A, Ding B, Ding C getan hat. Also er konnte endlich Einfluss auf die Diskussion nehmen. Und da würde ich mir von manchen Bayern-Spielern schon wünschen, dass sie auch in schwierigen Situationen, Thomas Müller brauchen wir nicht drüber reden, der macht es immer, aber dass die auch mal das Heft des Handelns in die Hand nehmen und sagen, Freunde, das ist meine Sicht der Dinge, die könnt ihr gut oder schlecht finden, aber ich erkläre euch mal, warum etwas so und so und so gelaufen ist.
Letzter Punkt nochmal zu dem Thema. Und ich finde, auch da spiegelt sich wieder diese Achsenthematik, ne? Also diese Führungspersönlichkeit-Thematik, die wir vorhin hatten, die du gegen Lazio auf dem Platz gespürt hast, aber auch abseits des Platzes wieder. Ich weiß, ich war letztes Jahr, ich war vor der Saison im Sommertrainingslager mit dabei am Tegernsee und da waren, glaube ich, in den ganzen 7 Tagen, und es waren 50 Medienvertreter, 60 Medienvertreter da, haben wir Thomas Tuchel, glaube ich, 4-mal gesprochen. Also der war 4-mal für irgendwelche Mixzonen nach dem Testspiel und alles wirklich da. Und ich glaube, außer Konrad Leimer, der in der Zeit vorgestellt wurde, hat kein einziger Spieler in dieser Zeit gesprochen.
Und einmal Rafa Guerreiro,
und Rafa Guerreiro wurde auch vorgestellt, ganz genau. Weil Thomas Müller damals verletzt war am Rücken, war glaube ich gar nicht mit dabei oder zumindest nur für 1-2 Tage. Und sonst hat sich kein Spieler dahingestellt. Und das finde ich so Sachen, ich will jetzt überhaupt gar nicht nochmal, wir freuen uns ja über jeden, der sich da hinstellt und auch noch spielen, wenn sie dann alle kommen, ist alles richtig. Und ich verstehe jede Thematik mit, die Spieler sind vielleicht
nach
zu jung,
nach erfolgreichen
Spielen, genau, sind vielleicht noch zu jung, ne, wie ein Pavlovic, den du es noch anmerkst, auch wenn der Satz natürlich Weltklasse war mit Goretzka, ne, oder sind noch aus dem Ausland und sind irgendwie neu. Aber auch daran macht sich fest, wie ist eine Führung in einer Mannschaft aufgebaut,
ja,
und, ne, und wem,
und
wer hat das Wort, wenn es nicht läuft.
Ab einer gewissen Gehaltsklasse gehört das dazu, meines Erachtens.
Ja.
Also ich möchte jetzt hier nicht Schweinchen schlau spielen und so tun, als wäre ein Interview immer angesagt. Aber wenn du den Führungsspieleranspruch hast, dann orientier dich bitte an Thomas Müller und orientier dich an Manuel Neuer, die sich auch in schwierigen Situationen stellen.
Jetzt haben wir gerade schon schwierige Situationen bzw. kontroverse Fragen angesprochen. Da wollen wir natürlich nochmal in dein Interview mit Thomas Tuchel reinhören von letzte Woche Freitag.
Von Anfang an?
Nein, nicht von Anfang an. Ich glaube, wir hören erstmal die Mitte rein. Das Anfang an ist vielleicht nochmal ein Extra-Clip, den wir irgendwann nochmal hochladen. Wie gesagt, du hattest es schon angesprochen. Ihr hattet ein paar Schwierigkeiten, das Gespräch reinzukommen. Aber irgendwann hattest du ihn so weit, dass er doch, ja, es war keine Brandrede, aber er doch relativ wütend auf seine Mannschaft, auf eine Frage
vielleicht
reagiert hat.
War auch wütend auf mich.
Das kann auch gut sein. Du hast ihn ein bisschen angetriggert, dass er gesagt hat, jetzt holt er nochmal raus. Wir wollen uns das auf jeden Fall mal ganz kurz anhören.
Wie zufrieden waren Sie denn mit der Umstellung auf die Dreierkette mit Leon Goretzka?
Genau, in der Vorher mit den beiden auf der Sechs gespielt. Die können das ganz normal. Da kann der Leon auch mal fließend hinten rein und dann ist es ein 3-1-Aufbau statt ein 2-2-Aufbau. Das ist nicht Rocket Science. Also der Unterschied ist, wie wir das gespielt haben. Das ist natürlich, sieht so aus, als wäre dann die Systemumstellung der Schlüssel gewesen. Ich glaube, es ist komplett andere Körpersprache, komplett andere Wille, komplett anderer Zug in unserem Spiel. Und wenn wir das nicht haben, das ist altes Lied, dass es dann Zufälle, Wellentäler gibt in unseren Spielen und offensichtlich jetzt auch wieder zwischen den Spielen kommen aus 90 Minuten aus dem Sieg und kriegen wir selbst schon nichts von dem auf dem Platz, was wir uns vorgenommen haben. Ich denke nicht mal, dass der Aufwand oder so das Problem war oder der Wille, aber das war viel zu wild in der ersten halben Stunde.
Ja, also um das Ganze einzubetten, die ersten zwei Fragen wollte mir Thomas Tuchel nicht so wirklich beantworten, weil er gesagt hat, ja, haben sie doch jetzt selbst beantwortet. Und die dritte Frage war dann, okay, wie haben sie denn die anfangs halbe Stunde erlebt? Da ist er dann ein bisschen weicher geworden, hat dann auch mal anständig geantwortet. er war persönlich beteiligt.
Ja, ja,
und dann kommt auch noch der Kumberger von Sport1 und stellt die 10. Frage.
Will so eine verklausulisierte Frage, irgendwie so nach dem Motto, Mensch, sind Sie jetzt zufrieden mit dem Punkt oder nicht?
Ja, nee, also da muss ich sagen, also, da sind wir auch wieder beim Thema Interviews. Respekt vor Thomas Tuchel und vor jedem Bundesliga-Trainer, weil du musst natürlich schon einige Medien bedienen. Also du stehst bei dem Sender, der es live überträgt. Du stehst beim internationalen Verwerter, du stehst danach gibt es eine gewisse Rangfolge, je nachdem, welcher Wochentag gerade ist. Da haben die verschiedenen Fernsehsender gewisse Rechte. Und der Trainer steht immer im Blickpunkt und zum Schluss, als Krönung, kommt dann noch die Pressekonferenz.
Ja, dann fragt dich einer nach einer Alukiste.
Dann fragt dich jemand nach einer Alukiste. Und die Fragen wiederholen sich natürlich, der übertragene Sender braucht die Antwort, aber auch der internationale braucht die Antwort. So. Und dass du dann irgendwann mal auch keinen Bock hast.
Natürlich.
Ja, also ich habe auch, und das muss ich sagen, ich hatte auch schon sehr angenehme Interviews nach dem Spiel mit Thomas Tuchel.
Ja.
Also alles fein. Also wenn mich auch mal jemand anblafft, ich bin nicht beleidigt.
Wirst du da, das wär für mich eine interessante Frage nochmal, so, wirst du eigentlich, wenn du merkst, hey, die ersten zwei Fragen, die kommen noch gar nicht, der ist überhaupt nicht drin, ne? So nach dem Motto, wirst du da eigentlich nervös? Also hast du da noch irgendwie sowas, okay, jetzt die dritte muss sitzen oder sagst du, ja, jetzt sind wir in der Thematik drin und jetzt mal gucken, wer am längeren Hebel sitzt?
Also grundsätzlich sitzt der Protagonist immer am längeren Hebel, würde ich jetzt mal sagen. Weil seine Antworten sind ja wichtig, meine Fragen sind ja gar nicht so wichtig. Also Nervosität wäre zu viel gesagt, aber ich denke mir inmitten von Interviews manchmal schon, was soll ich jetzt davon senden? Ja. Und dann überlegt man sich schon, waren meine Fragen alle so schlecht oder hat der Protagonist einfach keinen Bock? Beides kommt vor, aber da muss man munter putzen und dann weiter geht's. Also Nervosität wäre das falsche Wort, weil es sind halt Interviews sind halt Gespräche, auch wenn es gestellte Gespräche sind, weil so wie in Interviews unterhält man sich ja nicht. So wie wir jetzt da sitzen, so natürlich. Unterhält man sich.
Ja.
Alles fein. Also ich hatte schon Interviews, die waren super, gerade nach den Spielen, da sind die Leute ja noch ein bisschen mit Adrenalin vollgepumpt. Ich hatte Interviews, die liefen super. Ich kann mich an ein Doppelinterview mit Mats Hummels und mit Thomas Müller erinnern. Das war richtig gut. Da sind dann drei Menschen aufeinander getroffen, die richtig Bock hatten auf so ein Gespräch und alle drei sind glücklich nach Hause gegangen. Mhm. Und dann hatte ich aber auch schon Interviews, also David Wagner zum Beispiel oder Fredi Bobic hatte ich mal. Ja. Die waren danach nicht so ganz von mir begeistert.
Ja, der Kumberger schon wieder.
Wer ist das denn?
Unglaublich.
Wer ist das denn?
Was erlaube Kumberger?
Ja, also gerade so die Auswärtsmannschaften, die nach München kommen, die kennen mich ja nicht unbedingt und sind dann manchmal überrascht, was will denn der jetzt da wissen? Aber ist auch vollkommen okay. Also das ist, es ist mein Job, es ist deren Job.
Ich wollte gerade sagen, gehört zu der ganzen Branche dazu.
Genau.
Jetzt haben wir das Interview mit dir natürlich schon kurz angehört. Ne? Ich fand dieses prägnante Satz, den prägnanten Satz von ihm irgendwie, das ist hier keine Rocket Science, was wir hier machen. Ne?
Ich wollte eigentlich, dass er sich selber loben kann. Ich wollte ihm die Gelegenheit geben, dass er sagt, hey, ich habe auf Dreierkette umgestellt und der Goretzka war hinten drin.
Ja.
Richtig geil von mir. Und dann sagt er, ja, war keine Rocket Science. Hatten wir halt einen Aufbau 3-1 statt 2-2.
Was ja auch gegen Lazio super funktioniert hat. Also Leon Goretzka hat ja die ganze Zeit sozusagen den linken Partner Dreierkette im Aufbau gespielt. Dann Pavlovic davor diese Riesenfreiheit gehabt. Ja. Und es hat super funktioniert. In Freiburg anders, auch da phasenweise nicht schlecht, aber in der ersten halben Stunde überhaupt gar nicht. Auch dann hat er es auch erst umgestellt. So, und trotzdem dieses Stichwort Rocket Science, dass er A, wieder ins Englische abrutscht, fand ich witzig, weil wir da letzte Woche darüber gesprochen haben, aber B, dass er halt wirklich so wie verzweifelt ist. Hey Leute, ihr tut immer alles so, als würde ich jetzt hier den Fußball neu erfinden und deshalb diese Mannschaft mir nicht folgen.
Ja.
Ich erfinde hier gar nichts neu. Also das ist, dass du mit einem Dreieraufbau spielst, das machen 15 andere Mannschaften der Liga auch.
Ja, richtig. Also ich glaube, das ist auch der Punkt, woran Thomas Tuchel dann manchmal auch verzweifelt ist in dieser Saison. Dass er, bei Julian Nagelsmann war ja der Vorwurf, er ist alles zu kompliziert, der dann da gestreut wurde. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das ist glaube ich so der Punkt, dass Thomas Tuchel da ein bisschen dran verzweifelt ist.
Woran er auch verzweifelt ist, Kumbi, ist anscheinend eine Tür rund vor dem Spiel oder in der Halbzeit. Das ist noch nicht ganz übermittelt. Ich weiß es zumindest nicht. Es war aber die Szene, über die wir jetzt gleich nochmal ganz kurz in einer neuen Rubrik sprechen wollen.
Die Szene der Woche.
Er hat sich nämlich verletzt an seinem Fuß. Genauer gesagt am kleinen Zeh.
Ja.
Und er soll wohl in einer Motivationsrede gegen eine Tür getreten haben. Sag du nochmal ganz kurz, du hast ihn, glaube ich, auch in der Mixzone dann noch humpeln dort gesehen. Wie war da dein Eindruck?
Ja, da war er auch wieder genervt davon, dass ihn jeder da auf diesen Zeh anspricht. ich glaube, er war von der Angst getrieben, dass er nicht mehr aus seinem Schuh rauskommt.
Also das wäre oder was er dann sieht, wenn er aus seinem Schuh rauskommt.
Genau, oder dass er nie wieder in einen Schuh reinkommt. Also
auf einer Seite barfuß wäre doch auch eine Option jetzt das nächste
Mal. Ja, ich meine, Pep Guardiola ist mal die Hose gerissen und man hat das ganze Spiel seinen Oberschenkel gesehen. Also dann sieht man halt mal die Füße von Thomas Tuchel. Nee, aber das glaube ich ist auch so eine Sache, mit der Thomas Tuchel einfach fremdelt. Da sind wir auch wieder bei der Alu-Kiste und jetzt mit dem C. Das ist natürlich dann für uns Reporter eine interessante und lustige Geschichte und die Fans finden es auch gut, wenn da was Kurioses passiert, aber ich glaube, Thomas Tuchel ist genervt davon, wenn solche Kleinigkeiten so groß aufgeblasen werden.
Deswegen versuchen wir doch die Kleinigkeit zumindest nochmal im Inhalt kurz zu besprechen. Ich finde, nochmal, nach Freiburg hat er einen Eindruck gemacht, er war beleidigt, ne? Er war auch enttäuscht irgendwie von dieser Mannschaft, dann sind ungefähr 3 bis 4 Tage später, dann muss er anscheinend, egal ob es jetzt Halbzeit vor dem Spiel, beim Teambus, keine Ahnung wann, muss er so intensiv versucht haben, nochmal diese Truppe anzufeuern und zu sagen, hey Leute.
Er ist vor dem Spiel gefragt worden, wie es mit seiner Jobsicherheit aussieht.
Ja.
Da hat er gesagt, wir halten uns daran, was wir besprochen haben. Dann hat er sinngemäß gesagt, die Bosse können sich sicher sein, einen mehr motivierten Mann als mich werden sie nicht finden.
Ja.
Sinngemäß.
Und dann hat er eine Tür eingetreten.
Dann hat eine Tür eingetreten.
Also mehr motiviert geht tatsächlich nicht. So weit sind wir hier noch nicht gekommen bei Sport 1. Weiß nicht, vielleicht irgendwann, wenn ich es mal laut krachen höre, dann weiß ich, da hast du eine Motivationsrede wieder gehalten.
Die Hörer wissen ehrlich gesagt nicht, was wir für massive Türen hier haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da kommst du, glaube ich, nie wieder aus dem Schuh überhaupt raus.
Ja, genau.
Du musst rausschneiden.
Du musst mit Stahlkappenschuh hierher kommen, dann geht es vielleicht.
Lass uns so langsam zum Ende kommen und noch mal ganz kurz auf die Bundesliga natürlich schauen. Ja. Auch da kommt am Wochenende ein Spiel.
Und du hast ja noch eine Kategorie. Und
ich wollte gerade sagen, deswegen, raus. Wir wollen jetzt hier ganz schnell noch mal eben ganz kurz. Also wir wollen dich natürlich auf das Spiel gegen Mainz schauen. Die große Frage ist natürlich jetzt, du bist 10 Punkte hinter Leverkusen seit dem letzten Wochenende.
Gegen wen spielt Leverkusen?
Zu Hause gegen Wolfsburg. Wieder am Sonntag. Bayern legt wieder vor. Am Samstagmittag ist Mainz 05 zu Gast. Ex-Club von Thomas Tuchel. Und jetzt ist für mich die Frage, schaffen es die Bayern endlich diese Konstanz hinzubekommen, nicht nur was Leistung, sondern natürlich am Ende auch, was das Ergebnis anzählt. Damit es jetzt nicht, wie Kimmich es auch gesagt hat, es bringt hier uns alles nichts, dieser Viertelfinaleinzug, wenn wir am Samstag wieder Tabula Rasa haben.
Ja. Nee, wenn sie diese spielerische Qualität und auch diese Stimmung und diese Struktur rüber retten können, dann glaube ich, wird es ein Selbstläufer gegen Mainz. Tut mir leid für alle Mainzer, aber auch wieder Heimspiel. Also
die letzten 5 Heimspiele, glaube ich, die letzten 6 Heimspiele alle gewonnen gegen Mainz. Ich glaube, 2017 hat Mainz das letzte Mal einen Punkt geholt. Da haben wir einen neuen Trainer. Ja, 4 Punkte aus 3 Spielen, haben in Leverkusen nur 2-1 verloren. Also auch da sich. Ich will's ja nur einmal.
Da haben andere Mannschaften schon höher verloren.
Ich wollte gerade sagen, deutlich höher verloren. Über eine Mannschaft sprechen wir ja gerade unter anderem.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schief geht für die Bayern.
Ja.
Sie werden nicht Meister, das lege ich mich fest, weil Leverkusen einfach zu konstant ist. Klar, jetzt haben sie unter der Woche da diese lange Reise zur Europa League, aber.
Spielen in Karabakh, genau.
Ja. Also, das werden die Bayern schon hinkriegen.
Glaubst du, du kannst diese Motivation in der Liga dann so lange hochhalten, wenn es jetzt, aktuell haben sie ja noch 10, 11 Spiele, also rechnerisch ist ja auch noch alles möglich.
Ja.
Aber wenn du sagst, okay, jetzt vielleicht nochmal 3, 4 Spiele weiter und Leverkusen fängt einfach nicht an zu verlieren, dass du dann vielleicht auch immer bei Bayern merkst, okay, hier geht kompletter Stecker flöten.
Ja, dann ist es so, dann ist es so. Also Karl-Heinz Rummenigge hat es unter der Woche gesagt, dann muss man einfach seriös mit der Situation umgehen. Das gehört zum Sport auch dazu, dass man verliert.
100%ig.
Und auch als Bayern-Spieler. Und es gibt natürlich Leute wie Kingsley Coman, die wissen das überhaupt nicht, wie das ist, Zweiter zu werden. Aber es gebietet auch der Anstand, dass man eine Saison, also ich meine, die ganzen Karten sind verkauft, alle Spiele der Bayern zu Hause sind ausverkauft, da lässt man sich nicht hängen.
Das kann Harry Kane ja sonst mit Kingsley Coman nochmal sagen, wie man Zweiter wird, wie man damit umgeht. Entschuldigung, das ist der unter der Gürtellinie, Harry.
Wie gemein.
Es tut mir sehr leid. Man gönnt es ihm ja auch, dass er irgendwann den Titel
irgendwann
bekommt.
Will er den Titel
da bin ich mir auch sehr sicher. Was vielleicht auch ein Selbstläufer war, war die Vertragsverlängerung von Mathis Tell. Da wollen wir zum Abschluss nochmal, bevor wir zur letzten Rubrik kommen, drüber sprechen. Bis 2029 vorzeitig, bis 2027 wäre der Vertrag gegangen. Ich glaube, ich habe jetzt mal irgendwie gehört, es wäre sogar noch weiter möglich gewesen, aber du kannst, glaube ich, in Deutschland nicht länger als 5 Jahresverträge machen. Ist das richtig?
Boah, da fragst du mich.
Ich bin doch
kein Arbeitsrechtler. Also 5 Jahre ist eigentlich so immer
das
übliche Maximum. Ich finde den Move richtig gut von den Bayern.
Ja.
Vielleicht haben sie sich auch, da muss ich sagen, das war eine Nebelkerze, dass Mathis Tel plötzlich da mit Manchester United in Verbindung gebracht worden ist.
Ja.
Daran habe ich nie geglaubt und was ich auch so gehört habe, war da das Interesse nie so ernst, weil die Aussagen des Beraters von Mathis Tel waren ja vorher immer, wenn du bei Bayern München bist, dann gehst du auch nicht mehr.
Natürlich.
Von dem her, das haben wir auch immer so berichtet, die Nummer mit Manchester United war eine Nebelkerze, weil man auch weiß, Mathis Tel fühlt sich einfach unfassbar wohl in München. Gibt ja Videos, beziehungsweise wenn man ihn in der Mixzone erlebt, kann wunderbar Deutsch.
Ja.
Der spielt ja auch mit irgendwelchen Kids FIFA, beziehungsweise wie heißt das, EA Sports Football? Wie heißt das Spiel
ist mittlerweile? Ich glaube, es ist EA Sports, ist ganz richtig. FIFA würde ich es immer noch nennen.
Genau, also der spielt ja nachts mit irgendwelchen Kids FIFA, die dann ganz glücklich sind und das bei TikTok posten.
Ja.
Der Mann ist einfach nahbar, also ist super. Das ist eine richtig gute Identifikationsfigur.
Ruhig, alles erstmal nacheinander.
Da komme ich gleich, da überschlägt sich meine Stimme, wenn ich über Mathis Tel meine Begeisterung Ausdruck verleihe.
Berechtigterweise, ich habe da noch eine Nachfrage zu, weil wie gesagt, alles, was du eben gesagt hast, vollkommen richtig und man kauft ihm das richtig ab, auch wenn er vor der Kurve da noch steht, ne, und auch aufs Wappen sozusagen klopft, dass der mit 18, ne, also der wird jetzt, glaube ich, in 2 Monaten 19 Jahre alt, also da schon so weit zu sein vom Kopf und zu sagen, hey, ich im Ausland und ich verkörper das hier irgendwie, ist ja wirklich super und ziehe ich den Hut vor. Jetzt ist ja eigentlich nur die Frage, okay, du hast so langfristig den Vertrag. Glaubst du denn trotzdem, es würde irgendwie in der Zukunft nochmal Sinn machen, ihn zu verleihen? Weil die Problematik sehe ich in dieser Saison. Er hat jetzt schon mehr Minuten gespielt als im letzten Jahr. Das ist natürlich super. Er hat allerdings bisher nur einen einzigen Startelf-Einsatz gehabt. Gegen Freiburg, wo er dann auch das Traumtor macht, hat natürlich besonders am Anfang der Saison super als Joker funktioniert, da irgendwie gleich 3 Buden in der Bundesliga gemacht, eine Champions League geknipst, dann so eine kleine Durchstrecke gehabt, wo er auch ein paar Spiele einfach auf der Bank saß. Nochmal,
er hatte ja zwischenzeitlich hatte er eine Torquote nach Minuten, so wie Erling Haaland.
Das siehst du nur, weißt du, was ich meine, ist, dass man um ihn und vielleicht auch um Pavlovic so ein Bayern der Zukunft aufbaut. Den Gedanken, ich glaube, den finden viele Fans sehr, sehr charmant. Und man hat das ja bei Max Eberl rausgehört, dem ist er jetzt auch also nicht abgeneigt.
Mathis Thiel hat er ja mehrmals erwähnt bei seiner Vorstellung, der gute Max Eberl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zeitnah zu einer Ausleihe kommt, denn der Kader wird einen Umbruch erleben und es werden Spieler gehen, die auch auf der Position spielen, auf der Mathis Thiel spielt.
Okay.
Ja, da bin ich fest davon überzeugt.
Das ist meine Aussage.
Ich nenne jetzt keine Namen, aber so auf den Flügeln könnte sich was bewegen.
Alles klar. Da folter ich dich das nächste Mal drauf an oder da spreche ich dich auf jeden Fall drauf an, auf diese Aussage. Aber heute mit Blick auf die Zeit wollen wir tatsächlich so richtig am Ende kommen. Jetzt haben wir es schon angedeutet, wir haben noch eine letzte Rubrik. Die kündigen wir erstmal an und dann sprechen wir auch darüber.
Der Nord-Süd-Gipfel.
Der Nord-Süd-Gipfel. Das gefällt mir irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, ob wir beide jetzt den Nord-Süd-Gipfel wirklich zu 100% verkörpern. Ich glaube, da gibt es größere Klassiker, aber ich finde es trotzdem eigentlich einen netten Titel.
Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Muss ich dir jetzt Bayerisch lernen?
Nein, pass auf. Ich habe gleich noch eine Frage an dich. Was ich dir aber erstmal erzählen möchte, weil ich will damit ein Wort aufgreifen, was du mir letzte Woche gesagt hast, so ein bisschen, dass du auch gerne Kulturbotschafter bist. So, das habe ich mir zu Herzen genommen und gedacht, okay, du kannst der Kumbi hier nicht den einzigen Kulturbotschafter sein lassen. Ja. Du musst mal nach Rosenheim fahren.
So. In meine Heimat und Geburtsstadt.
Ganz genau. So,
wo die Rosenheim-Cops herkommen.
Ganz genau. Da war ich auch. Ich war allerdings.
Hast du die Stadtführung mitgemacht?
Ich habe die Stadtführung mitgemacht.
Tatsächlich.
Nein, ich habe mir von einem sehr guten Freund, der auch aus Rosenheim kommt, eine Stadtführung geben lassen.
Ach so, es gibt nämlich offizielle Stadtführungen.
Okay, ja gut. Das ist noch der nächste Schritt für mich.
Auf die Spuren der Rosenheim-Cops.
Ich war für ein Spiel der Star Wars Rosenheim da. Auch da habe ich mir sagen lassen, bist du guter, großer Fan eigentlich. Eishockey, darüber reden wir gerade.
Früher, so mit 17, 18, 19.
Auch häufiger in der Kurve gewesen.
Häufiger in der Kurve gewesen, Dauerkarte gehabt und damals Zwangsabstieg aus der ersten in die 7. Liga. Ja. Da bist du dann mit 3000 Leuten nach Reichenhall oder sonst wo irgendwo, oder nach Ottobrunn, hast dann 22-0 gewonnen und bist wieder nach Hause gefahren. Die Mädels waren auch immer im Eishockey, also jetzt nicht mehr, weil am Wochenende bin ich unterwegs mit dem FC Bayern.
Ich wollte sagen, jetzt ist nicht mehr viel Zeit
Eishockey
da.
Ist so ein bisschen in meinem Herzen noch, ja.
Ich fand es wirklich beeindruckend. Ich war jetzt insgesamt schon zum zweiten Mal da und mittlerweile spielen sie in der DEL2 für alle, wo jetzt die sagen, okay, die Star Bulls aus Rosenheim, die sagen mir nichts. War der letzte Spieltag der regulären Saison. Jetzt tatsächlich sind sie in den Playdowns, also sozusagen müssen darum kämpfen, nicht abzusteigen.
Jetzt kommt die Frage, die du mir stellen willst, oder wie?
Nein, ich wollte dir erstmal nur mal erzählen und meine Frage ist eigentlich, wenn ich das nächste Mal in Rosenheim bin, weil genau das. Ja. Was sagst du denn? Jetzt habe ich, das Rathaus habe ich gesehen, gut, die Star Bulls, die Halle, die Berge im Hintergrund, schön, für mich natürlich als Norddeutscher etwas ganz Neues, du läufst durch eine Straße und im Hintergrund türmt sich irgendwas auf und es ist kein Haus. Ja. So, da sagst du, okay, was ist das da hinten?
Hier ist das so, ja.
Ja, so, es ist erstmal was Neues gewesen. Meine
Entweder
Frage ist,
eine Brauerei oder Berge.
Ja, meine Frage ist eigentlich, okay, was ist, ich möchte das so einer kleinen Kategorie in unserem Podcast machen, dass du mir vielleicht was mit auf den Weg gibst und sagst, hey, so lernt man den Bundesstaat Bayern doch ein bisschen mehr kennen. Den Freistaat Bayern und sagst, hey, was muss ich denn dafür als nächstes vielleicht als Aufgabe machen? Wo muss ich vielleicht mal hinreisen? Was muss ich anziehen? Was muss ich essen? Was muss ich sprechen?
Also was du auf alle Fälle machen musst, ist erstmal das ganze Klischee durchleben. Also ich denke, einmal muss man am Chiemsee gewesen sein, einmal muss man Neuschwanstein gesehen haben, einmal muss man im Hofbräuhaus gewesen sein, aber alles nur einmal. Denn all diese Klischees, die kannst du schön liegen lassen. Der Freistaat Bayern, ich möchte jetzt hier nicht allzu viel Werbung machen, aber ist natürlich ein Land, in dem sich gut leben lässt. Das merke ich auch immer wieder bei Auswärtsfahrten. Ein Ordner in Bochum und mehrere Fotografen aus Freiburg, das kann ich hier mal erzählen, die waren, du kommst aus München, das ist ja wunderbar und ist so ein tolles Land und so eine tolle Stadt. Also, aber wir Bayern sind natürlich schon auch in der Lage und davon profitiert auch der FC Bayern, sehr, sehr gut Werbung zu machen für unser Land. Also bei uns sind die Straßen auch nicht golden und hier ist auch nicht alles perfekt.
Hundertprozentig nicht. Trotzdem hast du es eben schon angesprochen, diesen Mentalität, diesen Charakter.
Ja, das Mir San Mir.
Genau, schlägt sich immer Mir San Mir wieder und deswegen wäre jetzt meine letzte Frage an dich und sozusagen dein Kulturauftrag für heute. Auch für alle Fans vielleicht da draußen, die, gut, Mir San Mir kennt jeder Bayern-Fan, das kenne auch ich seit Jahren.
Wird aber meistens falsch verstanden.
Ganz genau. Und deswegen habe ich jetzt die Frage an dich, wie wird es denn richtig verstanden? Oder also wie sollte es richtig verstanden werden?
Vom Ursprung ist das Mir San Mir ja, wir sind selbstbewusst, wir sind selbstsicher. Wenn wir unsere Leistung abrufen, egal ob im auf dem Fußballplatz oder sonst wo, dann kann uns keiner schlagen. Wir schauen auf uns, wir sind uns selbst genug. Wir können grundsätzlich alles schaffen. Und dieser Mir San Mir-Begriff hat beim FC Bayern aber mittlerweile eine Wandlung erfahren. Richtung Familie und Zusammenhalt und so weiter ist auch wichtig, aber der Kern von Mir San Mir ist Selbstbewusstsein. Dieses Familiäre wurde in den letzten Jahren dazu gedichtet, weil beim FC Bayern herrscht das Leistungsprinzip und wer nicht mitspielt, der ist dann auch schnell wieder draußen aus dieser Bayern-Familie. Also Uli Hoeneß würde jetzt sagen, natürlich, ich habe mich um den Spieler und um den Spieler, der in Probleme geraten ist, gibt es ja genügend Beispiele, immer gekümmert, aber das ist dann eher die Bayern-Familie. Das Mir San Mir betrifft aus meiner Sicht hauptsächlich Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein.
Das hast du schön erklärt. Jetzt kommen wir zum Abschluss, denn wir wollen natürlich hier auch unsere eigene kleine Familie sozusagen aufbauen. Nicht wir beide miteinander, sondern sozusagen in diesem Podcast.
Ich bin schon verheiratet.
Ich wollte gerade sagen, da möchte ich überhaupt gar nicht dazwischen gerätschen.
Habe ich in diesem Podcast schon meine Frau heute erwähnt?
Nein, hast du noch nicht.
Deswegen. Das muss ich noch sagen, die war übrigens richtig sauer, weil ich hab gesagt, ich habe meine Frau im Griff. Und das stimmt natürlich nicht, sondern wir haben ein wunderbares Miteinander und sie hat volles Verständnis, wenn ich mal auf Reisen bin mit dem FC Bayern und viel arbeiten muss, dann kümmert sie sich um alles, was in der Familie wichtig ist. Also der Satz ist mir rausgerutscht.
Das finde ich sehr schön, dass du das nochmal erwähnst, weil direkt nach der Folge, nachdem die rauskam, hat mich meine Mutter angerufen.
Tatsächlich.
Sollte ich erstmal lieb grüßen.
Danke.
Sie fand dich sehr sympathisch, aber sie hat dazu gesagt, der Kumbi, ich glaube, der kriegt zu Hause noch eins auf die Ohren.
Ja, ja,
das war direkt klar.
Also, der Spruch, ich habe meine Frau im Griff, der ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden.
Okay, deswegen wollen wir es heute.
Deswegen habe ich es jetzt wieder gut gemacht.
Hast du es wieder gut gemacht. Liebe Grüße auch an dieser Stelle.
Danke.
Liebe Grüße natürlich auch an euch da draußen. Wir wollen uns erstmal bedanken für die wirklich, für das tolle, coole Feedback nach der ersten Folge. Hat uns sehr gefreut, dass ihr so viele Kommentare und auch Bewertungen dagelassen habt. Und damit dürft ihr natürlich regelmäßig weitermachen. Da seid ihr herzlich zu eingeladen.
Ich habe auch schon einen Themenvorschlag aus Schweden bekommen. Aber das Thema, das besprechen wir irgendwann mal, wenn wir Zeit haben.
Da bin ich sehr gespannt. Auch auf Schwedisch?
Also ich werde nicht Schwedisch sprechen. Der Kollege hat mich über X oder Twitter angeschrieben.
Okay, sehr gut.
Auf Deutsch.
Ja, da auch liebe Grüße nach Schweden. Freuen wir uns sehr, wenn wir dort gehört werden. Also lasst gerne auch Abos da, lasst Kommentare da, Bewertungen da. Kommentare, das ist das Allerwichtigste. Sagt uns, worüber wir reden wollen. Jetzt hast du gerade schon was angeteasert. Schreibe ich mir für die nächste Woche auf. Da haben wir direkt wieder was zu besprechen. Ich glaube, mit Blick auf die Zeit, wir haben es gar nicht geschafft, wieder kürzer zu werden als letzte Woche. Das ist doch schon mal klasse. Bisschen kürzer. Und wollen es damit jetzt auch gut sein lassen und würden einfach sagen, Kumbis, hat mir wieder richtig Spaß gemacht.
Mir auch.
Und bis nächste Woche da draußen. Bleibt uns gewogen.
Genau, Donnerstag geht's wieder weiter.
Donnerstag geht's wieder weiter, genau. Ab jetzt immer Donnerstags, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen.
Genau, immer quasi zwei Tage vor dem Bundesligaspiel. Letzte Woche war es Mittwoch, weil die Bayern am Freitag gespielt haben, aber wir werden uns bemühen, immer den Donnerstag zu nehmen.
Haben wir diese Info auch noch untergebracht.
Genau.
Also, perfekt. Dann ganz liebe Grüße da draußen. Macht eine schöne Woche. Habt noch eine schöne Woche, so heißt es. Macht euch ein schönes Wochenende. Und bleibt uns gewogen.
Ciao da draußen.
Ciao, ciao.